Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leadership to Go. Für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die Arbeiten und Führen hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller, Coach und Pädagogin. Und hier im Podcast teile ich mit dir Impulse und Tools zu den Themen New Work und Mindful Leadership, um mehr Tiefe, Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In der letzten Folge habe ich über das Thema Mut und Machen gesprochen. Und Mut brauchen wir, um Dinge auch mal anders zu machen. Und genau das verkörpert für mich auch das Co-Learning-Projekt, welches noch einen Schritt weiter geht als das bekannte Co-Working. Denn die Community schafft Räume, in denen sich Menschen jeden Alters in sinnvoller Arbeit und neugierigem Lernen begegnen können. Und als ich davon das erste Mal gehört habe, wusste ich sofort, dass ich über das Projekt hier in meinem Podcast sprechen muss. Denn damit möchte ich ja auch die Vernetzung von der Lern- und Arbeitswelt vorantreiben. Daher freue ich mich sehr, dass ich heute Christoph Schmidt hier in meinem Podcast begrüßen kann und dass er uns Einblicke in dieses wundervolle Projekt gibt. Christoph bezeichnet sich selbst als Co-Learner, ist Initiator dieser Community und hat den Space in Bern mit aufgebaut. Freue dich jetzt auf eine spannende Episode Nummer 72. Viel Spaß beim Zuhören. Und damit herzlich willkommen im Leadership to Go Podcast. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich heute wieder einen Gast hier im Podcast habe und ich freue mich, dass heute Christoph hier im Podcast ist. Herzlich willkommen, Christoph.
Danke für die Einladung.
So, und ich habe dir eben schon im Vorgespräch gesagt, jedes gute Meeting hat bei mir immer einen Check-in und einen Check-out und deshalb möchte ich dich gerne mit einer Check-in-Frage überraschen, wo ich so dachte, das passt vielleicht auch ganz gut zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Und zwar ist die Check-in-Frage, mit wem aus der Organisation, und ich würde da jetzt mal Organisation euer Co-Learning-Projekt definieren, würdest du gern einmal zum Dinner essen und weshalb?
Das müsste jemand sein, der oder die, mit dem ich das noch nicht gemacht habe. Da wir aber ganz viel zusammen essen und trinken, müsste ich mir jetzt ausdenken, wen kenne ich noch nicht so gut? Mit wem habe ich das noch nicht gemacht? Das wäre dann womöglich Christine. Nee, die ist jetzt, es ist schwierig, die ist im Coworking, im Co-Learning, Hermann Flückiger. Schon über 70, mit dem würde ich mich dann zum Dinner treffen, um mal ein bisschen mehr über ihn zu erfahren.
Okay, also wenn jetzt Hermann hier auch den Podcast hört, weiß er, dass ihr bald mal zum Dinner esst. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen rausgehört. Anscheinend gibt es gute Vernetzung, sehr stark auch so übers Alter und wahrscheinlich auch irgendwie über die verschiedenen Kontexte und auch starke Beziehungen bei euch im Co-Learning. Da wollen wir auch gleich drauf eingehen, weil darüber möchten wir heute ja sprechen. Was ist eigentlich dieses Co-Learning? Bevor wir da aber einsteigen gleich tief, würde ich erst dich einmal kurz bitten, vielleicht mal so 2, 3 Sätze zu dir zu sagen, dürfen auch ein paar mehr sein. Wer bist du eigentlich und was machst du?
Also, ich habe jetzt vor 3 Wochen meinen 60. Geburtstag gefeiert. Also beim BIN würde ich sagen Boomer und Geisteswissenschaftler, hat man früher gesagt, von der Ausbildung her, mit einem kurvigen und auch durchwachsenen Lebenslauf. In Süddeutschland geboren, ganz viel rumgejobbt als junger Mensch, dann wirklich Theologie, Philosophie, alte Sprachen studiert, aber nicht in der Kirche hängen geblieben, sondern relativ bald in die Bildung abgewandert. Ganz viel, alle Schuljobs gemacht oder Lehrer gewesen, Lehrer ausgebildet, Lehrerinnen, Schule geleitet. Recht bald auch schon in die Schweiz ausgewandert und erst vor 1,5 Jahren auf Co-Learning in Bern gestoßen und jetzt gerade seit 1. August für die Schulentwicklung in der Stadt Schaffhausen zuständig. So.
Okay, das ist sozusagen schon ein sehr, sehr langer Lebenslauf. Jetzt hast du ja schon gesagt, so Co-Learning in Basel, und du hast es ja schon bei der Check-in-Frage so ein bisschen gesagt, ah nee, das ist Coworking und nicht Co-Learning. Und
Genau.
vielleicht können wir da gleich mal reingehen. Was ist denn Co-Learning?
Ein ungeschützter Begriff, auch nicht schützbar, jetzt patentmäßig, deswegen weit verbreitet, wird von vielen Menschen benutzt im Bildungsbereich und alle meinen was anderes damit. Und der Aspekt, der uns besonders wichtig ist, ist eben im Coworking Space in Bern entstanden. Das heißt, die Kultur, in der eigentlich dieses Co-Learning, worüber wir heute reden, am Wachsen ist und sich entwickeln, die ist aus einem bestimmten Verständnis von Coworking entstanden. Also das Samenkorn, das damit gemeint ist, die DNA, die da drin steckt, die braucht diese Art von Community. Das heißt, so auch auf der Homepage vom Effinger, das so heißt der Verein, der Coworking-Verein Effinger in Bern. Das sind so lauter kleine Organisationen, kleine Unternehmen, die sich zusammengetan haben, Einzelfirmen, ganz unterschiedliche Berufe, und die haben jetzt vor 8 Jahren diesen Coworking Space in Bern gegründet. Der ist ganz langsam gewachsen. Mittlerweile ist das ganze Haus auf 4 Etagen, trägt sich selbst, ist soziokratisch organisiert, hat im Erdgeschoss auch eine Kaffeebar und ist einer der ersten echten Coworking Spaces, also in der Schweiz, wo nicht einfach nur Menschen hingehen und einen Arbeitsplatz mieten, sondern wirklich auch ihr Bild und ihre Vorstellung und auch ihre Bedürfnisse von Zusammenarbeiten und Kollaborieren verwirklichen können. Es ist also wirklich auch eine Community. Und dort sind einfach ja auch Menschen, die Frauen, Männer, die Kinder haben, die Jugendliche haben und die zur Schule gehen sollten, müssten, dürften. Und in Bern und in der Schweiz, vor allem auch in Bern, gibt es eine langjährige Tradition vom Homeschooling. Und Eltern, die eben zuerst im Coworking beheimatet sind und Kinder haben, haben festgestellt, das wäre eigentlich ein wunderbarer Ort für unsere Kinder, die wir nicht in die Schule geben wollen, aber auch nicht wirklich einfach nur zu Hause für sich auf dem Sofa unterrichten, sondern wir suchen einen lebendigen, kreativen, gleichwürdigen Lernraum für unsere Kinder und Jugendlichen. Und so ist aus dieser Elterninitiative heraus dieses Co-Learning entstanden. Und natürlich sind die Erwachsenen alle irgendwie mit Pädagogik zu tun, haben zu tun. Da sind auch ganz viele Leute dabei, die als Lehrerinnen zum Beispiel Schulerfahrung haben, sind Pensionierte dabei, Schulleiterinnen, LehrerInnen dabei. Und jetzt läuft das schon seit 5 Jahren. Es sind einfach vor allem Jugendliche, die so ein-, zweimal die Woche quasi zum Lernen und Arbeiten und mit dabei sein und mitleben und auch mittragen und mitgestalten dieses Coworking Spaces ihre Lernzeit dort verbringen. Und die Idee dahinter, was das ist, also wenn man reflektiert, was wollen die denn mit dem Coworking und was ist denn da anders als Schule und so weiter. Das ist erst in den letzten Jahren entstanden. Aber so viel jetzt einfach mal das ist noch nicht so alt, zu der jüngeren Geschichte, oder? Darunter ist ein Coworking Space und da drin hat sich jetzt ein Co-Learning Space entwickelt, wo Erwachsene und Jugendliche auf eine ganz neue Art quasi ihre Lebens- und Arbeitsbiografien teilen.
Also sozusagen, es ist ein Raum, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wo Erwachsene arbeiten, wo Kinder, Jugendliche hinkommen und gemeinsam Zeit verbringen und vermutlich dadurch ja auch in den Austausch kommen miteinander. Also es ist nicht so wahrscheinlich, dass, weiß ich nicht, der Paul da sitzt mit seinem Lernstoff und irgendwie die Antonia mit ihrem Arbeitsprojekt und alle getrennt füreinander einfach vor sich hinarbeiten und wieder gehen, sondern dass darüber dann der Austausch und deshalb sozusagen ein Coworking, Co-Learning gemeinsam geschieht.
Ja, genau. Es gibt zum Beispiel so, der Manuel Bürli, der hat eine Firma für User Experience Design. Dann gibt es einen Architekten, dann gibt es einen Lohnbuchhalter, dann gibt es eine Frau, die ganz stark auch im Bereich Kinderschutz und Kinderrechte engagiert ist. Es gibt Vereine, es gibt aber auch, der Schweizer Militär schaut ab und zu vorbei. Es gibt ein Bauunternehmen, das im dritten Stock ein ganzes Büro gemietet hat, eine Softwareschmiede. Also alle haben irgendwie den Coworking Space als einen Arbeitsraum entdeckt für sich. Und die Jugendlichen, die kommen, die nutzen diesen Arbeitsraum quasi als Lernraum. Das heißt, es gibt Check-in am Morgen, es gibt in den Pausen ganz viel Austausch und Kommunikation und die Jugendlichen schauen den Erwachsenen über die Schultern. Sie sind zum Teil auch je nach Interesse, gerade wenn sie jetzt im Software- oder im Mediamatik-Bereich interessiert sind oder im Design interessiert sind. Einer ist 16 und will Architektur studieren. Der kommt automatisch ins Gespräch mit dem Architekten, der dort sein Büro hat. Man isst zusammen Mittag. Es gibt eine Kochgruppe, die einmal in der Woche kocht, rollierend. Also es passiert ganz viel. Es gibt eben auch diese Community, das Coworking, das sich selber trägt, wo diese Jugendlichen auch Verantwortung, ganz klar einfach als Mitglieder Verantwortung tragen. Aber ich denke, das schönste Bild für mich ist immer zu sagen, der Architekt hat Kunden und baut Häuser um oder von null auf. Und die Jugendlichen, die haben auch ihr ganz eigenes Ding, weswegen sie dort sind, oder? Also es gibt welche, die haben noch nie eine Schule von ihnen gesehen. Es gibt welche, die jetzt zum Beispiel auch ihre Ausbildung dort machen bei einer Firma und gleichzeitig aber auch eben Co-Learnerinnen sind. Es gibt einen Jugendlichen, der macht Abitur, selbst organisiert. Der geht nicht auf eine Schule oder auf ein Gymnasium, sondern der macht dort mit Unterstützung unterschiedlicher Institutionen, Organisationen, bereitet der sich selbstständig auf so ein staatliches Abitur vor. Die Biografien, die Anlässe, die Gründe, warum diese Jugendlichen dort sind, die sind total unterschiedlich.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, du bist auch Co-Learner und du bist 60 geworden. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Das lässt mich so ein bisschen fragen, wenn du jetzt sagst, so Jugendliche, in welcher Altersspanne habt ihr denn die Personen, die da vor Ort sind? Also ab wann kommen die Jugendlichen zu euch und bis zu welcher Altersspanne sind da auch Erwachsene mit dabei?
Ja, das Kernanliegen von Co-Learning, so wie wir es in Bern im Effinger verstehen, zielt eigentlich auf die oder fokussiert eigentlich auf die Frage, warum machen wir so große Unterschiede zwischen dem Lernen Erwachsener und dem Lernen von jungen Menschen? Und warum sind immer die Erwachsenen eigentlich die, die quasi für das Lernen der Jugendlichen irgendwie verantwortlich sind und in der Schule das organisieren und so weiter und so weiter? Also das hinterfragen wir sehr stark und sagen, egal welches Alter, egal ob jetzt im Schulalter oder im Arbeitsalter oder im Pensionsalter, wir lernen alle. Also einer unserer wichtigsten Leitsprüche ist, ich lerne noch. Das ist eigentlich ein Button, den normalerweise Auszubildende sich an die Brust heften. Aber wir sagen, wir verstehen uns alle in jedem Alter wirklich als Menschen, die ganz stark an ihrem eigenen Lernen interessiert sind. Und da gibt es ein paar ganz wenige, 3 oder 4 so Punkte, die wir auch hersagen können, wo wir sagen, das ist uns wichtig, wo wir das festmachen, dieses geteilte Lernen und wo wir an uns selber gegenseitig einen Raum zur Verfügung stellen wollen, wo wir voneinander und miteinander lernen und diese Beiläufigkeit auch, das eigentliche Lernen, das ja beiläufig funktioniert und selten wirklich gezielt, auch wenn die Pädagogen immer was anderes behaupten mit ihrer Didaktik, das ist, glaube ich, das Wichtigste. So. Und da achten wir auch immer, das ist das, wo wir wirklich sehr, sehr stark darauf achten, dass wir immer und immer wieder darüber reflektieren, wenn diese Jugendlichen mit 12 oder 13 frühestens oder zu uns kommen, die können aber auch 16, 17 sein, dass dann eben nicht dieser Schulreflex passiert. Die Alten sind die Lehrer und die Jungen, die haben jetzt halt eine etwas andere Schule als in der öffentlichen Schule, sondern das gibt's einfach nicht. Keine Fächer, kein Unterricht, das alles, das ganze Theater, Prüfungen und so weiter, Schulklassen oder so, das gibt's da halt nicht. Das ist Co-Learning.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, so die Jüngsten sind so 12, 13. Was sind so die ältesten Co-LearnerInnen? Weil ich unterstreiche das total, dass wir alle von und miteinander lernen können. Ich versuche ja auch Führungskräfte aus Schulen und Unternehmen zusammenzubringen, weil ich sage, auch da können wir sehr gut voneinander und miteinander lernen. Und ich sage auch immer, Kinder können von Erwachsenen lernen und genauso andersherum. Genau. Wenn ich mit meinen Nichten und Neffen unterwegs war, habe ich immer die Welt auch nochmal ganz anders gesehen. Deshalb finde ich diese Heterogenität, ja, von Alter, von Kontexten total spannend. So, deshalb nochmal meine Frage. So, was sind eure ältesten Co-LearnerInnen, die noch sozusagen da aktiv auch mitwirken?
Also, ich würde sagen, gerade Hermann, den ich vorhin erwähnt habe, Ist in den 70ern schon. Er ist auch Co-Learner der ersten Stunde und ist auch im Co-Working Space, der ja etwas älter ist als Co-Learning, von Anfang an dabei. Und er ist sehr, sehr stark involviert auch in dieses Co-Learning, also zum Beispiel in das Mentoring. Also wir haben, das ist ein zweites wichtiges Element im Co-Learning, wie wir es machen, ist das Mentoring, wo du quasi ein bis zweimal in der Woche oder das machst du miteinander ab, einmal die Woche wirklich so für eine halbe Stunde zusammenkommst und nach einem ganz, ganz einfachen Leitfaden, der auch nicht bindend ist, der nur unterstützend ist, mit deiner Mentorin, mit deinem Mentor auf Gegenseitigkeit so besprichst, für was bist du dankbar, was ist dir aufgegangen, was hast du gelernt, bist du gescheitert und hast, oder was hast du entdeckt, oder also solche Mentoring sind ganz wichtig, die eben wirklich auch reziprok sind, alt mit jung. Das finde ich ganz spannend. Also wo ich als Jugendlicher auch merke, ich bin dann auch in einer Rolle, in der ich für Erwachsene ein Mentor oder eine Mentorin sein kann. Das heißt, da kommt diese Idee von der Gleichwürdigkeit ins Spiel, dass junge Menschen merken, es geht nicht so, sondern so. Mhm. Also Mentoring ist ganz wichtig, das Beiläufige des Lernens ist wichtig, das immer wieder auch festzuhalten. Das sind zwei ganz, ganz entscheidende Punkte.
Jetzt hast du ja schon gesagt, so, ja, das Coworking gibt es schon länger, das Co-Learning ist noch so neuer. Kannst du dich vielleicht an so zwei, drei Momente erinnern? Wahrscheinlich wird es noch viel, viel mehr geben, die für dich so wirklich beeindruckend waren, wo du gesagt hast, ja, genau dafür sind wir losgegangen. Hier sehen wir die Grundidee wirklich auch in der Realität. Was waren da vielleicht so, ja, Momente, die dich wirklich berührt haben, damit unsere ZuhörerInnen auch noch mehr greifen können, worum es bei euch in dem Projekt geht?
Ja, das sind für mich sind das immer Beziehungsmomente, Kommunikationsmomente, Austauschmomente, wo ich in, und zwar beiläufig, also nicht durch Planung, sondern wo ich dadurch, dass ich jetzt ja auch woanders bin und nicht mehr so oft in Bern, die gerade diese Begegnungen für mich besonders wichtig werden. Also das ist jetzt zwar noch nicht konkret, aber es sind für mich vor allem immer diese Beziehungs- und Kommunikationsmomente. Gestern habe ich zum Beispiel gemerkt, in so einem Austausch mit einem 17-jährigen Jugendlichen, der in die Ausbildung geht und der mit seinem, die sind zu zweit, machen dort eine Ausbildung im Effinger, müssen natürlich wie alle in die Berufsschule. Und da kommen ganz, ganz wichtige Diskussionen am Tisch im Co-Learning kommen da zustande, wo die auch, wie auch diese vielen frustrierenden Erlebnisse, die sie haben in der Schule, verarbeiten können, so im Gespräch miteinander. Und das war gestern wieder der Fall, wo sie einfach erzählen, mit was für absurden und bizarren Situationen sie in der Berufsschule konfrontiert sind. Und ich dann halt, weil ich ganz weit davon weg bin und eher ein Gegner von solchen klassischen schulischen Strukturen bin, halt auch relativ schnell die Geduld verliere und dann sage, ja, aber ihr müsst ja gar nicht, wenn ihr nicht wollt, dann hört doch auf, in die Schule zu gehen. Man kann in der Schweiz auch anders und so. Und dann hat einer von ihnen relativ klar und deutlich mir eine Grenze gesetzt und hat mir gesagt, er würde sich wünschen, so kam das bei mir an, ein bisschen mehr Respekt auch und Anerkennung dafür, dass er diesen Weg macht, auch wenn es schwierig für ihn ist. Mhm. Und dass so ein Jugendlicher so eine Position einnimmt und für sich auch Respekt einfordert und Anerkennung, dass er nicht alles hinwirft und sagt, dann höre ich halt auf, oder, und mir gegenüber das so auch klar kommuniziert, das war für mich wieder ein Lerneffekt, ein sehr wichtiger. Was eine Seltenheit ist. Normalerweise ist ja eben in diesem Alt-Jung-Ding schlucken sie die jungen Leute eher runter oder nicken es irgendwie ab, was der alte Herr sagt, und dass du auch merkst, so, wir sind in so einer Community unterwegs, in der es wirklich möglich ist, sich zu positionieren als junger Mensch. Das mag sich jetzt für Zuhörerinnen dieses Podcasts furchtbar banal anhören, aber das ist es nicht. Das eine, und die ist noch ganz frisch von gestern, und das beschäftigt mich sehr lange. Und ich frage mich dann halt, okay, was kann ich denn an meiner Art, mit jungen Menschen zu kommunizieren, verändern, damit es mehr möglich wird, gerade heute oder in dieser demografischen zugespitzten Situation, wo wir sind, zu viele Boomer und zu wenig Junge, damit ich durch die Art, wie ich kommuniziere, nicht so Boomer-Verhältnisse schaffe mit jungen Leuten. Das hat mich gestern sehr beeindruckt.
Erstmal danke fürs Teilen. Und was für mich an der Geschichte so ganz greifbar wird, ist ja, oder ist der Mehrwert dieses Co-Learning-Projekts, dieser Perspektivwechsel. Ja, dass es nicht darum geht, wir haben alle gemeinsam eine Meinung, sondern alle Meinungen dürfen existieren. Wir hören einander zu und durch diesen Austausch reflektieren wir das und können auch nochmal dazu lernen, weil ich finde immer, Lernen hat ja ganz viel auch mit Irritation zu tun. Ja. Und über diesen Austausch vielleicht zu erkennen, okay, da ist vielleicht eine andere Meinung oder welche Erfahrungen spielen denn bei mir überhaupt eine Rolle, dass ich jetzt das so sage, weil du hast ja gesagt, so ich halte von den klassischen Schulen nicht so viel. Das ist ja auch das, was dich einfach geprägt hat. So, ja. Und dass man da auch einfach andere Wege suchen kann und darüber dann in den Austausch geht.
Ja, genau. Die wichtigste Erkenntnis für mich aus diesen anderthalb Jahren mit Co-Learning ist eine, die ich zuerst bei Metaplan, in Quickborn, also bei dieser Moderationskultur, zuerst gefunden habe. Und sie wurde für mich aber praktisch in Bern. Dieser Leitsatz, dass man in der Entwicklung von Organisationen nicht beim Verhalten der Menschen ansetzen soll, sondern bei den Verhältnissen. Dass wir also andere Verhältnisse, andere Kontexte miteinander entwickeln und dadurch eben auch Menschen anfangen können, an ihrem Verhalten und an ihren Haltungen zu arbeiten. Weil das, was wir üblicherweise machen, erst recht in der Schule, ist, dass wir, egal ob etwas gelingt oder misslingt oder irgendwie Verhaltensauffälligkeiten auftauchen, wir machen es immer an einzelnen Leuten fest, an den Schülerinnen sowieso, an den Eltern, an den Lehrern. Aber das ist, glaube ich, eine Neigung, die haben wir. Und ich merke jetzt halt im Co-Learning diese immer lauter werdenden Rufe, das kriegen wir ja auch mit, dass das mit der Schule so nicht weitergehen kann, mit der staatlichen, mit der öffentlichen Schule, und dass da offensichtlich, dass wir ganz neue Wege eigentlich brauchen, wie wir Bildungsarbeit machen. Da sehe ich im Co-Learning einen unglaublich guten Ansatzpunkt. Das setzt aber, und deswegen spreche ich es an, eine Art von Community voraus. Also es setzt einen bestimmten Kontext voraus, in dem solche Dinge möglich sind, die in Schule nicht möglich sind. Und das gilt eben für alle. Ich kann als Lehrerin oder Lehrer noch so begeistert und visionär unterwegs sein und noch so an dieses bedingungslose Engagement für junge Menschen glauben. Und dass mir, aber wenn der Kontext Schule das verhindert, oder? Dann gehe ich womöglich selber noch ein wie eine Primel. Oder werde krank oder zynisch. Und das habe ich in diesen anderthalb Jahren Co-Learning vor allem gelernt, wie wichtig eine Community drunter ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Schule entwickeln, eine Schulentwicklung machen oder so, dass ich dann nicht bei Inhalten ansetze, in erster Linie Digitalisierung, neue Unterrichtsformen, jahrgangsübergreifende Klassen, alles, was halt gerade so hip ist. Und wichtig ist, ganz klar, keine Noten mehr, andere und so weiter, sondern bei der Community. Also wenn ich heute Schulentwicklung machen will, das ist mein Learning aus Co-Learning, dann brauche ich zuerst eine bestimmte Form von Community. Mhm. Und wo habe ich die in der Schule?
Und das ist das, was ich auch nochmal quasi markieren möchte. Ja, du hast gesagt, das klingt vielleicht so banal, dass ein Jugendlicher ganz klar seine Position einnimmt und dass es das halt nicht ist. Und das würde ich auch nochmal unterstreichen, weil dafür braucht es ja diesen Safe Space. Ja,
genau.
Dieses Vertrauen, diese Offenheit. Genau. Diese genau. Kommunikation auf Augenhöhe und dieses Verhalten kann halt erst dann möglich werden, wenn all das da ist. Also wenn dieser Kontext da ist, dass wenn ich hinkomme, ich Fehler machen kann, ich mich so zeigen kann, ich meine Meinung sagen kann. Und das ist, also deshalb wollte ich das nochmal so betonen, weil genau das, was du jetzt gesagt hast, wurde ja an dem Beispiel deutlich. Ja, es braucht erst diese Community, erst dieses Gefühl, damit all das andere dann auch wachsen kann.
Und bestimmte Verhaltensweisen, also ich nenne es jetzt mal so, weil es halt mein Thema ist, oder? So Boomer-Verhaltensweisen, die auch kulturell sind einfach, oder? Und das bin ja nicht nur ich, sondern in einem Schulkontext kommen mir ja Menschen auch so entgegen und reaktivieren den Boomer in mir. Und dann, es ist ja immer kontextuell. Das habe ich eben dann nicht dort. Das läuft dann womöglich einfach ins Leere oder es bekommt eine Reaktion im Sinn von, du kannst doch anders. Also wir haben diese monatlichen Schatzhebungstreffen, wie die Dinger heißen, in Bern im Coworking Space selber, wo alle Co-Lernenden jung und alt zusammenkommen, eingeladen sind zumindest, die Zeit haben, um miteinander einen Abend lang zu essen, zu trinken und zu zeigen, was ist denn, welche Lernerlebnisse sind für mich jetzt in letzter Zeit wichtig geworden? Und ich meine, es gibt zum Beispiel in der Innerschweiz auch eine sehr innovative Schule, privat geführt. Die machen eine Freitagsbühne. Das heißt, die haben im Keller so ein kleines Theater, das ist ein Neubau. Und dort zeigen Schülerinnen und Schüler, also nicht benoten, sondern einfach, sie zeigen auf der Bühne, was sie gelernt, produziert, gemacht haben die letzte Woche oder vielleicht auch die letzten 4 Wochen und werden einfach bejubelt für das. Und das machen wir im Kleinen auch, dass wir sagen, wir möchten eine Bühne zur Verfügung stellen, wo die zwei jungen Frauen, die sich jetzt zu Pferdetrainerinnen ausbilden, auf ganz unterschiedlichen Wegen, die das Co-Learning jetzt verlassen haben und woanders hingehen, einfach ihre zum Beispiel erleben, was sie auf dieser Pferdefarm in der französischsprachigen Schweiz auf diesem Praktikum in 2 Wochen erlebt haben, welche Learnings sie da mitgenommen haben oder ein anderer, der 13-jährige Teja, der absolut für Retro-Mofas brennt und sich eine alte Puch renoviert mit seinem Bruder zusammen und da steht und eine PowerPoint präsentiert, was das heißt und was er da gerade so macht. Und ich halt auch genauso gut sagen kann und ich würde auch gern mal erzählen, von was ich jetzt profitiert habe hier die letzten 2 Wochen. Also diese Schatzhebungstreffen, die auch Teil dieser Kultur sind. Und was mir einfach noch wichtig ist, der vierte wichtige Punkt ist, dass wir halt auch unser Lernen medial sichtbar machen. Also dass jeder, der im Co-Learning mitmacht, jede hat einen Blog, der in-house programmiert wird. Das wird in-house gemacht, oder? Von einem unserer Gründer und Helden, von Marco Jakob. Und da jeder hat einen Blog und schildert auch die eigene Lernreise. Sei das jetzt per Video oder per Text oder dass du auch im Blog zeigst, was du produziert hast. Also jetzt, wenn einer unglaublich begabt ist im Zeichnen und jetzt war er im Sommer in Paris mit seinen Eltern und dann einfach wirklich ausstellt, natürlich auch auf Instagram, aber eben auch auf unserem Blog, was er wieder tolle Sachen gezeichnet hat. Das finde ich, das sind so die wichtigen Elemente. Mentoring, Schatzhebungstreffen, beiläufiges Lernen, Lernen sichtbar machen über einen Blog zum Beispiel. Und dann gibt es jetzt ja auch die Co-Learning Akademie seit fast einem Jahr. Das ist wirklich auch wieder so ein Versuch, Erwachsene ausfindig zu machen, die sagen, wir möchten uns gerne weiterbilden, aber finden im klassischen universitären oder sonstigen Weiterbildungsmarkt nicht wirklich was uns da diesen Freiraum bietet, wie wir es bräuchten. Das ist aber jetzt ein neues Thema, oder? Da machen wir gerade im Moment auch ganz, ganz, also auch ich als Lerncoach riesig tolle Erfahrungen mit Leuten, die sagen, ja, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr lang so eine Lernreise bei euch.
Total spannend. Ich würde gerne noch mal was ergänzen, weil du hast jetzt so gesagt, so wichtige Säulen sind das Mentoring, diese Schatzhebungstreffen-Dinner und auch dieser Blog. Und du hast ganz zum Anfang auch so erzählt, deshalb möchte ich das einfach noch mal so die Taschenlampe da drauf werfen, auch dieses gemeinsame Mittagessen, Check-in, das ist also für mich auch eine ganz, ganz wichtige Säule, weil ja damit so die alltäglichen Beziehungen, dieses informelle Lernen, also das Schatzhebungstreffen, Mentoring, Blog, das ist, so wie es für mich jetzt erstmal klingt, ja schon auch eine Metaebene, Reflexion.
Ja.
So, und dieses, ja, das andere ist ja sehr viel dieses informelle Lernen. Und du hast es ja auch vorhin gesagt, die Ansicht habe ich auch, Lernen passiert immer und überall mit jedem. Ich habe auch immer gesagt, Lernen hört nicht am Schultor auf. Also ich finde, das ist eine wahnwitzige Vorstellung, dass wir einfach sagen, hier ist eine Schule und hier findet Lernen statt. So, davor findet Lernen statt. Nicht, weil ich jetzt gerade ins Schultor reingehe, ist jetzt der Lernhebel umgeschaltet und dann wieder ausgeschaltet. So, und das sehe ich auch als eine ganz, ganz wichtige Säule, damit auch diese Community entstehen kann, wo sich halt auch ein anderes Verhalten zeigen kann.
Genau, ja.
So, jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, was ihr alles macht, wie ihr auch diesen Raum gestaltet. Wenn wir jetzt so mal unseren Blick in die Zukunft werfen können. Und sagen wir mal, jetzt haben wir 2024. Was ist, wenn wir uns am 13. August, also da ist jetzt gerade die Aufnahme hier für alle heute ist 13. für alle ZuhörerInnen. Wenn wir uns am 13. August 2034, also in 10 Jahren, nochmal treffen. Wovon würdest du dann gerne erzählen?
Von den Erfahrungen, Erlebnissen, vom Gelingen und Scheitern, dieses Co-Learning-Projekt auch aus dem Effinger und aus Bern herauszutragen und einen Einfluss zu haben auf neue Kulturen des Lernens und der Bildungsarbeit in Schulen. Ich habe vorhin gesagt, ich bin tatsächlich, also das jetzige Schulsystem, so wie es läuft, da bin ich nicht der Einzige. Also das ist ja ein Lied, das singen mittlerweile viele. Das ist halt nicht mehr reformfähig. Das ist einfach an ein Ende gekommen. Da sind sich immer mehr Menschen einig. Und gleichzeitig haben wir eben diese Millionen von Kindern in Deutschland oder in der Stadt Schaffhausen, wo ich jetzt angefangen habe, sind es halt 4.000, oder? Und ganz viele Schulhäuser und Kindergärten und die Räume gibt's und die Kinder gibt's. Was machen wir denn jetzt? So, wir haben noch für den staatlichen Auftrag, in dieser Bildungsauftrag, in der schieren Größe und Menge an Menschen haben wir noch keine Alternativen. Und wir haben ein extrem reformunfähiges Bildungssystem im deutschsprachigen Raum. Was machen wir denn jetzt, oder? Wie gehen wir denn damit um? Gleichzeitig merken wir, dass Schule, egal in welchem seltsamen Zustand sie gerade ist, einer der wenigen zuverlässigen, sicheren Lernorte in unseren Gesellschaften ist. Das ist auch eine Tatsache. Was machen wir denn jetzt daraus? Oder? Also ich sehe eine riesige Chance. Und die nächste Herausforderung ist für die Schweiz die Demografie. Da haben wir das ist so nicht von der Hand zu weisen, oder? Wie viele Leute bis 2030 aus dem Berufsleben ausscheiden? Bis 65 schaffen hierzulande eh nur noch 30% im Moment. Es kommen immer weniger junge Leute nach. Und gleichzeitig haben wir aber viele Branchen, die sich dann um die wenigen jungen Leute prügeln. Und die gehen aber alle heute schon zur Schule und lernen da ein Schulkonzept, das irgendwie aus dem 19. Jahrhundert kommt. Also wir haben eine riesige Agenda vor uns. Und ich würde gern Co-Learning da drin eine Bedeutung geben und sagen, wir können ansetzen bei der Frage, was heißt Lernen für uns, für Erwachsene? Warum bringen wir nicht endlich die Lern- und die Arbeitswelt enger zusammen? So wie das im Co-Learning in Bern passiert, wo man nicht separiert und sagt, gelernt wird in der Schule, gearbeitet wird im Betrieb, sondern das wächst zusammen. Sobald Kinder einigermaßen Verantwortung übernehmen können, rein in die Arbeitswelt, nicht Kinderarbeit machen, sondern einfach als selbstverständlich, wir sind da, wir bilden hier miteinander eine ökologische und eine ökonomische Gemeinschaft. Also das Co-Learning hat ein Riesenpotenzial. In 10 Jahren müssen wir mal überlegen, ob es vielleicht ob es uns gelungen ist, ein paar Biotope zu schaffen, in denen wir uns auch allen Ernstes dem überlassen haben, was junge Menschen an Beitrag leisten können. Das wird mir noch viel zu wenig gesehen. Meine Generation, ich bin in der klassische Boomer 64, oder? Der klassische, also Baujahr 64. Meinen Altersgenossen gelingt's an keiner Stelle, weder loszulassen, noch die junge Generation, die jetzt kommt, mit der nötigen Wertschätzung willkommen zu heißen. Es gelingt uns nicht. Und das ist das größte Problem, das wir jetzt lösen müssen, meiner Meinung nach. Neben dem ganzen Öko-Katastrophen, die wir vor uns hertreiben oder die uns vor sich hertreiben.
Da passt vielleicht so ein bisschen noch eine Frage dazu, quasi die Folge davor, da ging es um das Thema Mut und Verantwortung. Und ich glaube, dass es da auch Mut braucht, weil du ja gesagt hast, so die Boomer, denen gelingt es noch nicht, auch loszulassen und den Jugendlichen auch den Raum zu geben. Wie können wir vielleicht da auch mutiger werden oder wie können wir auch diese Verantwortung auf alle Generationen? Weil ich glaube, ja, es ist weder, dass die Boomer noch die Zoomer oder wer jetzt noch alles kommt, alleine die Verantwortung tragen, sondern das ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Hast du da eine Idee, wie wir da schaffen, in diese gemeinsame Verantwortung mehr zu gehen?
Also ich sehe da wirklich die Alten in der Pflicht, schlicht und ergreifend. Also weil unsere Gesellschaft so funktional, so gebaut ist, dass die Macht, das Geld und alles bei den Alten liegt. Das ist einfach so, aufs Große und Ganze gesehen. Und eben nicht nur beim individuellen Verhalten, sondern auch bei den Strukturen. Es ist so strukturiert, egal was das ist. Führung in Unternehmen, wie HR läuft, egal wo das ist, wie Geldflüsse sind, das ist, wie die Politik ist, ja grauenvoll, oder? Also wir hatten heute in der Kaffeepause wieder eine Diskussion über den Altersdurchschnitt in unseren politischen Entscheidungsgremien. Gleichzeitig habe ich am Wochenende jetzt ein Magazin von der Süddeutschen Zeitung, habe ich gelesen, wo jemand gesagt hat, ein möglicher Lösungsansatz könnte der sein. Das war ein Magazin über Generation Z. Da ging es im ganzen Magazin nur über Generation Z, dass die Alten jetzt in der Pflicht wären, quasi sich selber mal zu fragen. Also das ist eher so eine psychologische Antwort, dass viel auch Neid im Spiel ist, dass die junge Generation, dass viel mehr junge Menschen heute sich wirklich auch trauen, Nein zu sagen und nicht mitzuspielen und ihren eigenen Weg zu gehen und diese Hyperleistungserwartung nicht mehr mitspielen und so weiter. Und dass das vielleicht mehr alte Menschen, als wir das wahrhaben wollen, dann, wie die Schweizer sagen würden, die Faust im Sack machen und sagen, hätten wir es uns damals doch noch auch mehr getraut. Und dass da vielleicht auch der Unmut herkommt. Die trauen sich jetzt und wir haben uns nicht getraut. Und da ist halt auch ganz viel vorbei, oder? Es ist halt vorbei. Du bist jetzt 60 und du kannst nicht nochmal. Es gibt keine zweite Runde. Und damit das ist halt noch schwierig. Und dann die Schuld, die mit ins Spiel kommt, weil wenn man einigermaßen klar denken kann, dann weiß Mann und Frau heute, unsere Generation hat einen wesentlichen Anteil daran, dass der Planet an die Wand fährt. Ich weiß nicht, ob es Mut ist. Es ist eher was anderes für mich. Es ist eher die eigene Verletzlichkeit, die vielleicht auch die eigene Hilflosigkeit, das eigene Versagen auch anzuschauen. Auch so in sowas reingehen können wie in so eine Kultur des Verzeihens. Auch das, also um Verzeihung bitten können. Das klingt jetzt fast zu feierlich, aber ich lese seit Monaten wieder in so Büchern, wo es, ich und meine Eltern, da ist der Zweite Weltkrieg noch drin, da ist der Wiederaufbau noch drin, der mit ganz viel Verdrängung zu tun hatte. Ich glaube, es geht eher in so ein, nicht Mut, eher heilen, eher heil werden. Und in so eine Versöhnungskultur reinzukommen. Und da sind wir ja im Moment relativ weit weg.
Ja, und ich glaube, dass es dafür vielleicht den Mut braucht, genau hinzuschauen.
Ja.
Und auch sich halt verzeihen zu können. Und sich damit auch auf eine Art und Weise vielleicht verletzlich zu machen. Ja, also dieses.
Ja, voilà.
So. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung.
Ja.
Ja. Neben dieser sehr starken, du hast ja auch so diese Leistung, Erwartungen angesprochen, ja, diese weiche Seite zuzulassen und zu sagen,
genau,
ich habe damals so entschieden und ja, das war auch aus dem Kontext heraus, ich kann diese Entscheidung auch nicht mehr verändern und ich nehme es einfach an. Ja, also das vielleicht auch, und dafür brauchst du, glaube ich, schon sehr, sehr viel Mut.
Ja, und ich mache halt die Erfahrung jetzt, und da ist auch das Co-Learning spielt da eine Rolle, aber auch jetzt, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Präsentation mit vorbereitet, um einen politischen Antrag durchzubringen oder für Schulentwicklung. Das war, und das ist offensichtlich heute gut gelaufen. Ich habe nur im Hintergrund mitgewirkt und ich habe das Thema Employer Branding wirklich, ich habe gesagt, wir müssen, also ohne Lehrer keine Schule. Wir müssen, wenn wir Schulentwicklung machen, immer dran denken, die Schule muss eine attraktive Arbeitgeberin sein. Und dann muss sie sich fragen, was für Erwartungen haben Generation Z-Leute an ihren Arbeitsplatz. So. Und dann bin ich hier durchs Haus. Es sind 3 Etagen mit Auszubildenden und Praktikantinnen und habe die gefragt. Habe einfach gefragt, was ist denn eine Arbeitgeberin, wo du sagst, da arbeite ich gerne, da bleibe ich, da für den Job entscheide ich mich. Und es bestätigt sich halt alles. Alle Umfragen, alle Studien, die wir haben, bestätigen sich, oder? Und gleichzeitig, also was die Erwartungen betrifft, und gleichzeitig nehme ich aber die jungen Leute, mit denen ich beruflich zu tun habe, als äußerst zuverlässig, interessiert, neugierig, kompetent wahr, identifiziert, loyal. Also auch da zu sagen, wir brauchen eigentlich vor der Generation Z, vor jungen Leuten, keine Angst zu haben, dass die irgendwas falsch machen oder dass ausgerechnet die jetzt die Welt untergehen lassen. Siehst du, es ist eigentlich genau umgekehrt. Und diese Perspektive, die macht mir Mut, dass ich sagen kann, boah, da bleibe ich doch in der zweiten, dritten Reihe und wenn man mich braucht, komme ich mit meinen Kompetenzen und dann gehe ich wieder. Das reicht eigentlich.
Ja, und ich finde, das ist auch da, will ich einfach nochmal was ergänzen. Ich finde es total richtig. Und ich glaube auch, dass es uns nicht weiterbringt, die Schuldfragen zu klären, weil dann kommen wir in dieses, ja,
Furchtbar, ja.
wer hat das oder wer hat jenes, sondern eher zu gucken, okay, was können wir denn jetzt gemeinsam gestalten? Wo liegt welche Verantwortung, so wie du sagst? Wo sind eigentlich welche Ressourcen? Und was ist, wenn wir uns auf Augenhöhe und mit Wertschätzung begegnen? Wie können wir die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam gestalten und lösen?
Also da ist wieder Co-Learning ganz wichtig für mich, weil ich merke, die Community dahinter, die tickt so. Das ist der Verein hinterm Co-Learning, die Community, das sind Menschen, die haben nicht wirklich die großen Karriereziele und die wollen auch nicht reich werden, materiell, sondern die wollen, es gibt ja diese etwas schwierige Formulierung vom gemeinsam ständig, also nicht selbstständig, sondern gemeinsam ständig unterwegs zu sein und so real erlebbare Werte auch zu verwirklichen, von Community, von Gemeinschaft, die nachhaltig lebt, die rücksichtsvoll lebt, die das Wohlergehen der und des Einzelnen im Zentrum hat. Und es ist so ein Spruch, der bei uns immer wieder zu hören ist, ist dieses vom Geben und Empfangen. Also dieses, dass das in eine gewisse Balance kommen muss. So. Du empfängst von anderen und du gibst und das klingt auch wieder banal, ne? Es klingt so banal, aber es ist harte Arbeit jeden Tag.
Ja, und das, was banal klingt, ist manchmal nicht das Einfachste und das, wo wir wirklich den Augenmerk drauf tun sollen. Ich gucke jetzt schon so ein bisschen auf die Zeit und ich fand, dass auch dieses Jahr nicht selbstständig, sondern gemeinständig eigentlich auch schon ein schönes, nicht Schlusswort, aber ein schöner Schlussgedanke ist. Gleichzeitig möchte ich gerne aber nochmal die Frage auch nochmal in den Raum geben. Gibt es etwas, was du sagst, das haben wir noch nicht angesprochen oder das muss noch gesagt werden?
Ich glaube, dass die Frage, wie wir als Menschen Gemeinschaft hinkriegen oder nicht, das entscheidet ganz stark über unsere Zukunft. Ich glaube, das Thema würde ich gern viel mehr nicht einfach nur belabern und referieren und PowerPoint, sondern ich würde da viel mehr Erleben reinbringen wollen. Also neue Formen von Gemeinschaft, die wir vielleicht als neu erleben, die es aber auch schon länger gibt. Das wäre ein Thema, wo ich auch wirklich sage, auch Schulentwicklung, für die ich jetzt hier zuständig bin, das ist ein Community-Thema. Verletzlichkeit, Verbindlichkeit, miteinander wachsen und so Sachen. Sind wir halt nicht gewohnt. Wir sind im neoliberalistischen Postkapitalismus. Jeder ist seines Glückes Schmied und das geht in der Schule los, oder? Du und deine Noten. Bang. Das ist mein Thema, aber das ist halt meins. Das kann ich anbieten. Und so, welche Form von Community ist es denn, wo du merkst, wow, und dann Gerald Hüther mit diesem Satz, oder? Dieses bedingungslose Interesse am Gelingen eines jungen Menschen. Also wenn man das sich über das Schulhausportal schreiben kann, das wäre jetzt meine Vision.
Und ich würde es mal noch ergänzen, nicht nur über das Schulhausportal, sondern über jeden Co-Learning Space, dass wir jedem, ja, sei es ein Kind, sei es ein Erwachsenen, sei es ein Rentner, das zuschreiben, und einfach mit dieser Haltung begegnen.
Ja.
Dann danke ich dir erstmal für deine Gedanken hier, bis hierher, und ich möchte gern mit dir noch gemeinsam auschecken, denn das, was über euch hier auflegt, pflege ich auch hier in meinem Podcast. Und zwar mit drei Sätzen zum Thema starken Ich, starken Team und starken Gesellschaft. Und dann fangen wir mal beim starken Ich an. So lerne ich täglich immer wieder für mich.
Indem ich zulasse, dass ich mehr von anderen abhängig bin, als ich mir das eingestehe.
Starkes Team. So stärken wir unsere Community.
Ich sorge dafür, dass Verletzlichkeit möglich wird untereinander.
Und zur starken Gesellschaft. Co-Learning stärkt die Gesellschaft, weil
Wir aufgehört haben, einander Befehle zu erteilen und an dessen Stelle das Interesse am Gegenüber getreten ist. Statt Befehle ich interessiere mich für dich und deine Entwicklung.
vielen, vielen lieben Dank, Christoph, für die Impulse, für das Teilen eurer Erfahrung, die ihr mit dem Co-Learning gemacht habt. Ich packe in die Shownotes auf jeden Fall den Link zu eurem Co-Learning Space und auch die Möglichkeit, dass man sich mit dir vernetzen kann, sodass alle ZuhörerInnen, die jetzt neugierig geworden sind und die jetzt hoffentlich auch Interesse bekommen haben, auch da nochmal mehr erfahren können und dass wir vielleicht so die Vision von dir und von euch mit mehr Co-Learning Spirit in den nächsten 10 Jahren mit unterstützen können.
Das wäre super.
So, ich hoffe natürlich, dass du wieder spannende Impulse für das Thema Führen und Arbeiten mitnehmen konntest und dass auch nochmal ja ersichtlich geworden ist, welche Rolle eigentlich Vernetzung spielt. Vernetzung sowohl in der eigenen Organisation, in Unternehmen, in Schulen, als auch darüber hinaus und wie wir dadurch auch von und miteinander lernen können. Und genau deshalb bringe ich ja auch in meinem Leadership-Programm Zusammenwachsen ganz bewusst Führungskräfte aus Unternehmen und Schulen zusammen, damit wir genau über den Tellerrand blicken, neugierig einander zuhören und von und miteinander lernen können. Der nächste Kurs startet schon am 19. September. Das heißt, wenn du jetzt ganz neugierig geworden bist und als angehende oder aktive Führungskraft ja, weiter wachsen möchtest, dich weiterentwickeln möchtest, dann melde dich jetzt noch und vielleicht bist du dann schon spontan bei der Lernreise ab September dabei, beziehungsweise startet dann der nächste Durchgang vermutlich im Mai 2025. Also ist noch ein bisschen hin. Du kannst dich aber natürlich schon gerne jetzt bei mir melden, um dann die finalen Termine zugeschickt zu bekommen. Alle Informationen zu dem Leadership-Programm findest du in den Shownotes. Dort findest du auch Kontaktmöglichkeiten und vielleicht können wir dann schon gemeinsam bald auf eine Reise gehen. Und damit wünsche ich dir jetzt einen guten Start in die Woche.